Haben Sie sich schon mal gefragt, was im neuen Jahr in Ihrer Hausapotheke stehen könnte? Da geht es Ihnen ganz ähnlich wie den Krankenhäusern und Apotheken in Deutschland. Denn auch hier könnten in den kommenden Wochen und Monaten neue Medikamente die Regale füllen. Für 14 Arzneimittel, einschließlich Impfstoffen, hat die EU-Arzneimittelbehörde EMA in den letzten Wochen eine Zulassungsempfehlung ausgesprochen. Bei mehr als 30 weiteren ist das Zulassungsverfahren schon so weit fortgeschritten, dass darüber wahrscheinlich noch 2026 entschieden wird. Andere Medikamente wiederum, die sind bereits zugelassen, aber noch nicht auf dem Markt. Worum es dabei eigentlich geht, darüber wollen wir heute sprechen.
Ein Schwerpunkt liegt beim Lungenkrebs. Bei Krebs ist ja auch ganz wichtig, man schafft es selten mit einem bestimmten Therapieprinzip, alle Krebszellen auszulöschen. So, meistens passiert es, dass sich ein paar der Zellen dann dieser Therapie zu entziehen lernen, indem sie weiter mutieren. Und die sind dann sozusagen die Gründer für die nächste Welle von Krebs. Das heißt, man braucht auch, um eine bestimmte Krebsart über lange Zeit in Schach halten zu können, mehrere Medikamente mit unterschiedlichen Prinzipien, die immer wieder eingesetzt werden können, wenn das eine nicht mehr wirksam ist.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Ein frohes neues Jahr und willkommen zurück bei Microscope. Mein Name ist Philipp Eins. Auch im neuen Jahr wieder am Start und dabei so gut informiert wie immer Dr. Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Herr Hömke.
Ja, hallo.
Neues Jahr, neue Zulassung, könnte man sagen. Welche Bereiche werden denn dieses Jahr besonders spannend, Herr Hömke?
Also wir haben das gesichtet, was alles in Betracht kommt und das ist nun wirklich sehr viel. Wir wissen auch, dass nicht alles davon nun tatsächlich dieses Jahr kommen wird. Wir wissen nur nicht, was jeweils. Aber was deutlich wird, ist, dass die Krebstherapie dieses Jahr wieder eine ganz große Rolle spielen wird. Wir erwarten, dass ungefähr jedes dritte Medikament, das neu herauskommt, ein Medikament für die Krebstherapie sein wird. Die sind natürlich alle ganz speziell dann zugelassen für eine bestimmte Krebsart, zum Teil sogar nur für eine bestimmte Unterform einer Krebsart. Aber da wird sich einiges tun.
Da wird sich einiges tun, auch in anderen Bereichen noch. Da werden wir heute mal reinzoomen und mal gucken, was da so in der Pipeline ist. Interessant fand ich bei der Vorbereitung auf unser Gespräch heute ein Zitat von VfA-Präsident Hahn Steutel. Der hat gesagt, naja, 2026, da wird es schwierig, Neueinführungen zu prognostizieren. Warum ist das so schwierig?
Für Firmen ist natürlich eine notwendige Voraussetzung, dass ihr Medikament eine Zulassung bekommen hat. Aber das ist kein Automatismus. Sondern wenn eine Firma eine Zulassung hat, dann muss sie immer nochmal wirklich für sich überlegen, in welchen Ländern sie dieses Medikament wirklich dann auch auf den Markt bringen kann. Welche Chance so ein Medikament dann auf dem jeweiligen Markt hat, also tatsächlich auch in nennenswerter Zahl eingesetzt zu werden und so weiter. Was jetzt noch dazu kommt, ist, dass in den USA die US-Regierung Druck macht auf die Pharmafirmen und gesagt hat, wir wollen, dass künftig in den USA immer die günstigsten Preise gelten. Und die günstigsten Preise heißt natürlich, dass sie sich angucken, was kostet denn das Medikament im Rest der Welt. Und auch das muss eine Firma mit ins Kalkül ziehen. Und wir sind gespannt, was Firmen dann letztlich für Entscheidungen treffen, ob sie ein bestimmtes Medikament dann eben auch in Deutschland auf den Markt bringen oder nicht.
Also es gibt einige Fallstricke, aber wir bleiben mal optimistisch im Sinne der Gesundheit für die Patientinnen und Patienten, dass sich da doch noch ein bisschen was tut, gerade bei diesen großen Schwerpunkten wie Krebserkrankungen. Mhm. Wir haben es schon erwähnt, also rund ein Drittel der neuen Medikamente könnten Menschen mit unterschiedlichen Krebsarten zugutekommen. Welche Krebsarten genau werden da in den Blick genommen?
Ein Schwerpunkt liegt beim Lungenkrebs. Nun ist Lungenkrebs nicht gleich Lungenkrebs. Es gibt aber beispielsweise eine große Gruppe von Lungenkrebsarten, die nennt man die nicht kleinzelligen Lungenkarzinome. Und da erwarten wir gleich mehrere Medikamente. Es gibt dann auch den kleinzelligen. Das ist eine Krebsart, für die bisher deutlich weniger Medikamente überhaupt erst entwickelt wurden. Da erwarten wir aber, dass dieses Jahr mehrere kommen können. Brustkrebs ist dann ein großes Thema. Da könnten vielleicht 2 Medikamente kommen. Und auch beim Blasenkrebs. Ansonsten verteilt sich das dann auf so und so viele verschiedene, ganz unterschiedliche Krebsarten.
Die Krebserkrankung, das ist das eine, worüber man sprechen kann bei neuen Medikamenten. Es gibt aber auch unterschiedliche Arzneimittelklassen. Also wie Medikamente auch wirken. Und da wäre natürlich die spannende Frage, gibt es da innovative Ansätze?
Ein Beispiel sind Antikörper, die bispezifisch sind. Das heißt, Antikörper sind ja Moleküle, die immer an irgendwas sich binden. Und ein bispezifischer Antikörper hat 2 Ausläufer, mit denen er sich an 2 verschiedenen Stellen binden kann. Und da gibt es Antikörper, die so gemacht sind, dass sie zum einen sich an eine Tumorzelle heften können und mit dem anderen Ausläufer sich an eine T-Zelle heften können, eine zytotoxische T-Zelle. Also eine T-Zelle, die grundsätzlich dafür gemacht ist, im Körper zu fahnden, ob irgendwas Fremdartiges da ist und es dann zu zerstören. Das Problem, solche T-Zellen sind eigentlich dafür gemacht, dass sie Krebszellen finden und vernichten, aber manchmal tun sie sich schwer, die Krebszellen zu erkennen. Wenn man sie aber eben über so einen bispezifischen Antikörper verbindet, direkt mit einer Krebszelle, dann können sie eigentlich gar nicht mehr anders, als diese Krebszelle dann wirklich anzugreifen. Mit diesem Wirkprinzip wird also mit einiger Wahrscheinlichkeit dieses Jahr wieder was rauskommen und könnte eben dafür eine zuverlässigere Behandlung der entsprechenden Krebsart sorgen.
Also zuverlässigere Behandlung, das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig für Patientinnen und Patienten, die an Krebs leiden, ne, dass da einfach Medikamente auf den Markt kommen, die effektiv sind.
Ja, bei Krebs ist ja auch ganz wichtig, man schafft es selten mit einem bestimmten Therapieprinzip alle Krebszellen auszulöschen. So, meistens passiert es, dass sich ein paar der Zellen dann dieser Therapie zu entziehen lernen, indem sie weiter mutieren. Und die sind dann sozusagen die Gründer für die nächste Welle von Krebs. Das heißt, man braucht auch, um eine bestimmte Krebsart über lange Zeit in Schach halten zu können, mehrere Medikamente mit unterschiedlichen Prinzipien, die immer wieder eingesetzt werden können, wenn das eine nicht mehr wirksam ist.
Kommen wir mal zur nächsten Gruppe von Medikamenten, bei denen sich 2026 etwas tun könnte, nämlich Medikamente gegen Diabetes Typ 1. Derzeit kann Diabetes Typ 1 ausschließlich mit Insulin behandelt werden, also mit einer Insulinpumpe oder auch durch Injektionen. Wir hatten das Thema auch im vergangenen Jahr schon mal hier in einem Podcast. Es soll nun ein ganz neues Medikament auf den Markt kommen. Was kann das?
Man weiß seit vielen Jahren, dass Diabetes Typ 1 eine Autoimmunkrankheit ist. Das heißt, die Krankheit wird dadurch verursacht, dass Immunzellen irgendwann irrtümlich annehmen, sie müssten die insulinbildenden Zellen angreifen. Zerstören die dann, kein Insulin mehr da. So, die Erkenntnis ist alt und man hat auch schon in den 2000er Jahren versucht, deshalb Immuntherapien zu machen, um eben genau das zu verhindern, dass diese Zellen die insulinbildenden Zellen zerstören. Aber die Versuche der 2000er Jahre haben nicht funktioniert. Und jetzt hat es doch bis jetzt gedauert, dass ein weiteres, neues Medikament entwickelt wurde und nun auch vor wenigen Tagen zugelassen wurde, das tatsächlich imstande ist, genau eben in diese Immunreaktion einzugreifen, die Immunzellen sozusagen zu beruhigen, zu dämpfen, dass sie mit ihrem Angriff ein Stück weit zurückfahren. In Studien hat das erbracht, dass wenn man bei Menschen frühzeitig erkennt anhand von Blutwerten, oh weh, da ist ein Diabetes Typ 1 unterwegs, aber man hat noch keine Symptome. Man sieht es aber schon im Blut, dass da eben was nicht stimmt. Wenn man dann dieses Medikament einsetzt, dann kann man den eigentlichen Ausbruch des Diabetes Typ 1 im Schnitt um 2 Jahre hinaus zögern. Das heißt, 2 Jahre länger, keine Insulinzufuhr nötig. Und es heißt natürlich auch, das bricht dann nicht irgendwann durch und keiner weiß, was zu tun ist, sondern Man kann sich dann wirklich darauf vorbereiten und mit der Insulintherapie auch direkt dann beginnen, wenn man sieht, jetzt wird sie nötig sein, ohne dass jemand dann eben in Schwierigkeiten kommen muss.
Verzögern heißt aber eben nicht, dass der Ausbruch komplett vermieden werden kann. Also genau. Das funktioniert mit dem Medikament nicht?
Das funktioniert damit bisher nicht. Ist natürlich das Ziel, völlig klar. Natürlich möchte man noch weiter darüber hinauskommen und irgendwann eben wirklich eine Therapie anbieten können, die, wenn man erkennt, da ist ein Diabetes Typ 1 unterwegs, das vollkommen abriegelt, dass es gar nicht dazu kommt.
Kommen wir mal zu den Infektionskrankheiten. Covid-19 haben wir lange nicht gehört. Gab es in dem Podcast ja auch schon mal öfters. Ich glaube, letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir das Thema aber gar nicht, oder?
Ich glaube auch, dass schon eine ganze Weile her ist, dass wir mal drüber geredet haben.
Ja, man hat es ja auch so ein bisschen verdrängt. Dennoch, es tut sich auch hier was. Es gibt den ersten Kombi-Impfstoff. Grippe und Covid-19 sozusagen gemeinsam in einer Injektion. Warum ist das so besonders?
Also noch gibt sie nicht, aber das Zulassungsverfahren könnte dieses Jahr positiv abgeschlossen werden. Das ist zum einen natürlich erstmal einfach eine Vereinfachung. Den Grippeschutz muss man ja jährlich erneuern, aktualisieren, angepasst an die Grippestämme, die es gibt, wenn man einen Schutz haben will. So. Und das Gleiche gilt auch für Covid-19. Auch da entwickeln sich ja die Virenstämme immer weiter. Und wenn man dann auch bestmöglich geschützt sein will vor Covid-19, dann muss man den auch immer wieder aktualisieren. Insofern ist es einfach eine Vereinfachung natürlich, wenn man nun beides in einer Spritze hat. Das Interessante daran ist aber, dass Grippeimpfstoffe bisher alle proteinbasierte Impfstoffe waren. Das heißt, auf die eine oder andere Weise wurden eben Grippeviren vermehrt in Eiern oder in Zellkulturen, wurden dann abgeerntet und dann hat man die relevanten Proteine daraus herausgeholt, aufgereinigt und daraus den Impfstoff gemacht. Dieser Impfstoff, der jetzt im Zulassungsverfahren ist, könnte der erste sein, bei dem auch die Grippekomponenten Messenger-RNA sind, so wie man das bisher von den Covid-19-Impfstoffen oder auch von einem RSV-Impfstoff her kennt. Das ist dann nur der erste von einer Reihe von solchen Grippeimpfstoffen auf mRNA-Basis, die gerade unterwegs sind in der klinischen Entwicklung. Das könnte sich positiv auswirken, dahingehend, dass man diese Impfstoffe noch genauer an die tatsächlich zirkulierenden Grippe-Virenstämme anpassen kann. Denn man braucht immer einen Vorlauf natürlich, bis man tatsächlich dann genug Impfstoff hergestellt hat, dass man ihn ausliefern kann. So. Und das dauert proteinbasiert Monate länger, als wenn man auf mRNA-Basis arbeitet. Man könnte also noch dichter an der Grippesaison entscheiden, auf welche Stämme man dann schließlich setzt.
Mhm. Wenn wir nochmal zu Covid-19 genauer hinschauen, da waren ja immer auch mal im Gespräch Medikamente. Mhm. Tut sich da irgendwas?
Ja, also es gibt ja im Moment zugelassenermaßen zwei Medikamente, die man auch im Frühstadium der Krankheit sinnvoll einsetzen kann. Das eine muss allerdings infundiert werden, das ist aufwendiger. Das andere sind Tabletten. Es sind zwei verschiedene Tabletten, die man beide einnehmen muss. Die eine macht die eigentliche antivirale Wirkung, die andere sorgt dafür, dass der erste Wirkstoff nicht zu schnell wieder abgebaut wird, schneller abgebaut wird, als er wirken kann. Und jetzt könnte dieses Jahr noch ein Medikament dazukommen, das so einen Abbaubremser nicht braucht, wo man also nur einen Wirkstoff einnehmen muss, der dann eben auch die Virenvermehrung hemmt und damit eben gut einsetzbar ist im Frühstadium, wenn man also so eine Krankheit hat, im Bett liegt und natürlich möglichst schnell die Viren wieder los sein will.
Herr Hömke, nach wie vor, da finde ich, sind das sehr beklemmende Berichte, da geht es Ihnen wahrscheinlich ähnlich, von Menschen, die an Long-Covid leiden. Warum kann denen eigentlich noch immer nicht geholfen werden?
Es ist einiges an Erprobung inzwischen gelaufen für Therapien, von denen es eine Plausibilität gab, dass sie vielleicht zumindest einem Teil der Long-Covid-Patienten und Patientinnen helfen können. Da gibt es inzwischen auch erste Ergebnisse und es sieht danach aus, dass man einige Medikamente, die schon gegen andere Zwecke auf dem Markt sind, vielleicht auch da bei zumindest einem Teil der Patienten und Patientinnen mit Erfolg einsetzen kann. Aber als Ganzes ist diese Krankheit, dieses Krankheitsfeld noch gar nicht gut erforscht. Und noch immer versteht man nicht gut, was eigentlich die Ursachen sind. Es gibt Hypothesen, es gibt mehr als genug Hypothesen. Das Immunsystem könnte eine Rolle spielen. Andere sagen, es könnten Viren sein, die sich Menschen schon früher im Leben mal eingefangen haben, die sich aber nicht recht vermehren konnten, aber jetzt die Gelegenheit finden, sich doch zu vermehren und Probleme zu bereiten. Es gibt noch ganz andere Hypothesen. Und das ist eine schwierige Situation dafür, dass man zielgerichtet jetzt ganz neue Medikamente entwickelt. Denn eine Arzneimittelentwicklung geht eigentlich immer damit los, dass man sagt, aha, wir haben einen ganz bestimmten Krankheitsprozess jetzt verstanden. Wir wissen, das wirkt auf das ein im Körper, dieses Molekül auf jenes Molekül. Und wir haben jetzt auch eine gute Vorstellung, wo man diesen Prozess unterbrechen sollte oder abbiegen sollte, und genau dafür entwickelt man dann ein Medikament. Aber dafür muss man eben wissen, was genau dieser Prozess ist, und da gibt es immer noch viel Unklarheit, und wahrscheinlich ist es sowieso so, dass es nicht eine Krankheit ist, sondern wahrscheinlich mehrere Krankheiten, denn man kennt viele Symptome und die unterscheiden sich aber von Mensch zu Mensch auch wieder ganz deutlich, ob das jetzt eben Konzentrationsschwierigkeiten sind, leichte Erschöpfbarkeit und was das andere alles ist. In so einer Situation ist es für Firmen eben sehr schwer, neue Medikamente zu entwickeln, aber die Situation könnte sich bessern, weil die Bundesregierung sich entschieden hat, jetzt diesem Thema größte Aufmerksamkeit zu widmen. Sie wollen eine Dekade der postinfektiösen Erkrankungen organisieren, in deren Rahmen dann eben in Deutschland ganz viel wirklich Grundlagenforschung und auch Therapieforschung stattfinden soll, um dafür endlich gute neue Therapien für die Leute zu finden. Da wird es dann auch nicht nur um Long-Covid gehen, sondern auch um ME-CSF, eine andere Erkrankung, die mutmaßlich eben auch mit vorangegangenen Infektionen zu tun haben kann und für die auch immer noch keine zuverlässige, gute Therapie gefunden ist.
Es muss also noch weiter geforscht werden. Ja. Schauen wir nochmal auf andere Infektionskrankheiten. Wegen zunehmender Resistenzen, da wartet die Welt praktisch auf neue Antibiotika, aber da passiert einfach nichts. Es wird da nicht genug entwickelt. Warum eigentlich?
Es ist eine sehr schwierige Situation, deshalb, weil zwar Medikamente gebraucht werden, aber wenn die Medikamente da sind, sie nahezu nicht eingesetzt werden, sondern dann sagt man sehr gut, das heben wir uns für den Fall der Fälle auf, dass wir mal irgendwann mit den bisherigen Antibiotika gar nichts mehr erreichen. Die legen wir also quasi in den Panzerschrank. Und Firmen funktionieren aber nicht so, dass sie sagen können, wir entwickeln was und dann warten wir 5, 8 Jahre, bis das mal in nennenswerten Mengen gebraucht wird, und solange nehmen wir halt nichts ein. So, das funktioniert nicht. Es gibt Anstrengungen, deswegen das Bezahlmodell für Antibiotika ein Stück weit zu ändern. Die Idee ist immer die, dass man sagt, eine Firma muss dafür, dass sie es entwickelt, einen Teil des Geldes bekommen und dann natürlich das Geld mit jeder Packung, die sie tatsächlich absetzt. Das bisherige Bezahlmodell. So, wir haben jetzt nach vielen Jahren in der europäischen Gesetzgebung tatsächlich einen Passus drin, der genau das leisten soll, dass Firmen dafür, dass sie neuartige Antibiotika entwickeln, tatsächlich dann auch auf eine bisschen indirekte Weise, aber eine Summe Geld einnehmen können. Zusätzlich zu dem, was nachher über Packungsverkäufe, möglicherweise über so und so viele Jahre, tröpfelsweise, dann zusammenkommt. Auch das ist noch kein, sagen wir mal, absolut überzeugendes Bezahlmodell, aber es könnte ein Beitrag werden dafür, dass Firmen sagen, gut, dann können wir uns das leisten, dass wir nicht einfach nur in die Miesen gehen, damit, dass wir es entwickeln, aber diese Entwicklungskosten gar nicht zurückverdienen können. Es gibt aber auch jetzt einige Firmen, die tatsächlich auf dem Feld arbeiten. Es wäre gut, es wären viel, viel mehr, aber es gibt welche. Und in den USA sind im letzten Jahr tatsächlich 2 neue Antibiotika zugelassen worden. Allerdings werden die dieses Jahr absehbar noch nicht in Europa erscheinen.
Immerhin, es wird geforscht, es wird zugelassen, wenn auch nicht in Europa. Und naja, vielleicht mit diesem neuen Finanzierungsmechanismus wären es ja noch ein paar mehr Firmen, die sich da engagieren. Kommen wir zum letzten großen Thema, nämlich angeborene Gendefekte. Was ist da in der Pipeline?
Also grundsätzlich, man kann ja mit solchen Krankheiten auf unterschiedliche Weise umgehen, sage ich mal. Wenn Sie einen Gendefekt haben, wirkt sich das entweder dadurch aus, dass irgendein Stoff, der dringend gebraucht wird, einfach nicht gebildet wird. Können Sie den sozusagen im Labor nachbauen und dann kann man versuchen, damit Medikamente zu machen, die man dann infundieren kann, eben um diesen fehlenden Stoff zuzugeben. Andere Möglichkeit ist, dass dieser Gendefekt dazu führt, dass sich im Körper irgendwas ansammelt, was dann zum Beispiel nicht abgebaut werden kann. Was in kleinen Mengen unproblematisch ist, aber wenn sich das sozusagen der Müllberg türmt, dann wird es problematisch. Und dann ist es manchmal besser, dafür zu sorgen, dass man im Körper schon gar nicht diesen Stoff, der sich dann auftürmt, in den Mengen bildet. Das heißt, dass man eben einen Inhibitor entwickelt, einen Stoff, den man geben kann, der dann im Körper eben an einer bestimmten Stelle einen bestimmten Stoffwechselweg so blockiert, dass dieser Müll gar nicht entsteht oder nicht in diesen Mengen entsteht. Und es gibt eine dritte Möglichkeit, das ist, dass man eben versucht, diesen Gendefekt zu überwinden, indem man ein intaktes Gen noch hinzufügt. Also nicht den ganzen Menschen, das kann man noch nicht, aber zumindest in einigen Zellen dann ein intaktes Gen hinzufügt, das dann eben diesen Stoff produzieren lässt, den diese Patientin, dieser Patient sonst nicht bilden kann. Und es sind eine ganze Reihe Medikamente, die kommen könnten, die auf einem von diesen 3 Grundprinzipien beruhen. Und es sind diesmal wirklich einige Krankheiten, die unglaublich selten sind, von denen wir also wissen, dass es jeweils in Deutschland weniger als 100 Patientinnen und Patienten gibt, die diese Krankheit haben. Und es ist bemerkenswert, dass man es trotzdem überhaupt geschafft hat, solche Medikamente dann zu entwickeln. Denn das bedeutet ja auch, dass man für die Studien ziemlich lange suchen muss, bis man überhaupt genügend Patientinnen und Patienten zusammen hat. Selbst wenn man solche Studien dann mit kleineren Teilnehmerzahlen macht, als wenn es, sagen wir mal, jetzt um Brustkrebs geht oder um eine Herzkrankheit. Aber die Suche dauert trotzdem oft sehr lange, ist alles sehr aufwendig. Aber diese Medikamente stehen nun im Prinzip für eine Einführung bereit.
Es gibt sicherlich noch einige mehr, die man jetzt nennen könnte an Medikamenten, die auf den Markt kommen, die Patientinnen und Patienten helfen kann. Beispielsweise Menschen, die unter Lungenfibrose leiden oder auch Wechseljahresbeschwerden. Also da gibt es noch eine große Zahl. Welches Medikament aus Ihrer Sicht fehlt auf unserer Liste?
Wir haben jetzt eine ganze Menge geredet über Medikamente für sehr spezielle Krankheiten, sage ich mal. Insofern interessiert natürlich viele Leute auch, was ist denn für mich dabei? So, dann kann man mal vielleicht noch auf 2 Sachen hinweisen. Zum einen besteht die Chance, dass ein neues Medikament gegen Akne rauskommt. Und jeder kennt es, trotzdem ist eigentlich eine ziemlich komplexe Krankheit und nicht bei jedem hat es die gleichen Ursachen. Es hat was damit zu tun mit den Talgdrüsen, die da angeregt beispielsweise durch Geschlechtshormone dann eben da überproduktiv werden können. Es hat aber auch zu tun mit Bakterien, die dann wiederum in diese Talgdrüsen reingeraten können, sich da vermehren. Wir alle wissen, dass es so und so viele Mittel gibt, die schon im Einsatz sind, darunter auch wirklich verschreibungspflichtige Medikamente. Es kommt aber jetzt möglicherweise noch eine neue Art der Behandlung dazu. Wie gesagt, es kann was mit Geschlechtshormonen zu tun haben, mit Androgenen. Und dann kann man in Zukunft, wenn das Medikament kommt, diese Androgenwirkung bremsen. Denn das Medikament ist so gemacht, dass es eben dafür sorgt, dass Androgene nicht mehr gut an die entsprechenden Empfangsantennen in den Talgdrüsenzellen rankommen und die dann nicht so zu so einer exzessiven Arbeit stimulieren. So, es hat sich in Studien gezeigt, es hilft nicht jedem, der Akne hat, aber es ist offensichtlich für einige doch wirklich ein Unterschied. Es bringt ihnen was, so ein Medikament einzusetzen. Das Hautbild bessert sich.
Herr Hömke, ich habe Sie, glaube ich, vor einem Jahr im Januar auch schon gefragt, welches Medikament müsste unbedingt eingeführt werden, wenn es nach Ihnen geht. Und Sie sagten, glaube ich, ganz spontan, die Pille für den Mann. Wann kommt die?
Für die Pille für den Mann sieht es weiterhin sehr, sehr schwierig aus. Es gibt die eine oder andere kleine Firma, die dann nach neuen Wegen sucht. Aber bis jetzt hat sich kein Projekt so weit vorgearbeitet in der klinischen Entwicklung, in der Erprobung, dass man sagen könnte, in absehbarer Zeit wird sie angeboten. Das hat generell auch damit zu tun, dass insgesamt Verhütung kein stark bearbeitetes Thema ist in der ganzen Pharmabranche international. Es sind eben andere Gebiete, die einfach im Vordergrund stehen. Über Krebs haben wir gesprochen, aber auch Autoimmunkrankheiten ist ein Gebiet, auf dem sehr, sehr viel gemacht wird. Seit einigen Jahren sind Herzerkrankungen wieder stark im Fokus der Pharmaforschung, weil auch da natürlich noch ganz viel zu tun ist. Und einige weitere Gebiete. Aber Verhütung ist ein Gebiet, das im Moment sehr schwach bearbeitet wird.
Da warten wir also noch weiterhin. Nichtsdestotrotz, es sind, glaube ich, einige Bereiche, die wir heute angesprochen haben, die eine Verbesserung bringen können für Patientinnen und Patienten. Da werden wir mal sehen, was das Jahr so bringt und was dann wirklich auch am Ende in die Regale kommt und was zugelassen wird. Das war erstmal ein Überblick über das Jahr 2026 im Podcast Mikroskop mit Dr. Rolf Hömke, Forschungssprecher beim VfA. Schön, dass Sie hier bei uns waren.
Ja, sehr gern.
Neues aus der Welt der Pharmaforschung finden Sie auch wie gewohnt unter www.vfa.de. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, unser Format Makroskop, das liefert wirtschaftspolitische Hintergründe aus Forschung und Industrie. Jetzt alle zwei Wochen neu. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Philipp Eins.
Mikroskop, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.